Artificial General Intelligence, die allgemeine künstliche Intelligenz, was heißt das eigentlich? Und es heißt nicht für jeden das Gleiche. Und was passiert mit unserer Wirtschaft? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Was passiert mit Menschen, die auf Rente angewiesen sind? Sobald man diese ganzen Fragen einmal zu Ende denkt, kommt man auf keine Antworten. Dinge werden passieren, aber wir werden nicht kognitiv in der Lage sein, diese Prozesse dahinter zu verstehen.
Aber was ist, wenn es richtig gut wird? Jetzt stellt euch mal vor. Inken Parland ist KI-Sicherheitskommunikatorin. Sie spricht auf Bühnen, gibt famose Workshops, hat Woman in AI Safety Germany gegründet und co-hostet den Podcast Reboot Society.
Ihr Hintergrund liegt in Kommunikation und Mensch-Maschine-Interaktion. Seit 4 Jahren arbeitet sie an einer Frage, die die meisten noch nicht mal richtig formulieren können. Wie reden wir über KI-Risiken mit Menschen, die keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen?
Sie war gerade wochenlang in San Francisco, hat da Fellowship, AI, Safety Communication und all das drumherum gelernt, zugehört, gemacht, getan und jetzt ist sie frisch zurück in Berlin und bei uns.
Auf einer ganz persönlichen Note muss ich sagen, dass Inken vor 2,5 Jahren einer der Gründe war, warum ich mich getraut habe, offen über KI zu sprechen und mich klar zu positionieren. Ich halte sie für eine der wichtigsten Stimmen zu KI in Deutschland und ich freue mich daher wirklich sehr, dass sie heute bei uns ist.
Inken, willkommen bei Wunderpanik. Hallo, hallo.
Hallo. Hallo Melanie, hallo Katha. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und was für eine schöne Vorstellung.
Ja, ich habe eben schon gesagt, ich habe kaum geschlafen, die Inken kommt. Ich weiß echt noch, wie ich damals sehr schnell auf deine Reels gekommen bin auf Instagram und dachte, boah, ist die super, ist die cool, weil mir hat einfach so eine weibliche, ernste Stimme gefehlt. Und mit ernst meine ich jetzt nicht, dass du nicht lustig wärst oder coole Geschichten erzählst, sondern einfach, da war so ein, ich habe mich so ernst genommen gefühlt als dein Publikum bei Instagram und dachte, boah, was ein Vorbild für mich. Ich glaube, ich kann das auch. Und dann habe ich mich ja auch bei dir gemeldet und wir waren mal im Austausch und ich wirklich zu sehen, wie deine Reise weitergegangen ist. Wir haben es gerade schon angesprochen, du hast auch einen Podcast mit deiner Co-Host zusammen, Reboot Society. Ich glaube, wir haben, glaube ich, sogar fast zeitgleich den Podcast gestartet, so ungefähr vor 10 Monaten. Richtig cool und du bist, finde ich, von diesem, was kann ChatGPT und was ist hier gerade alles los? Du hast ganz früh mit Midjourney Avatare erstellt und überlegt, wie sehen die aus, welche Rolle werden die in der Werbung spielen, bis hin zu jetzt deiner letzten Station, die mich unglaublich fasziniert hat. Hey Leute, hast du gesagt, ich bin jetzt in San Francisco ein paar Wochen und lerne, was es mit AI Safety auf sich hat. Und war eigentlich so der coolste Moment, um zu sagen, jetzt ist Zeit, mit Inken nochmal in Kontakt zu treten, sie zu unserem Podcast einzuladen. Denn, kleiner Mini-Exkurs, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, am 19. Juli haben Melanie und ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die wir nie gestreamt haben. Und zwar haben wir die irgendwann abgebrochen mit, das können wir nicht bringen, das können wir nicht machen. Und diese Folge drehte sich um AGI und ASI. Mhm. Also der große Hype rund um, was kommt eigentlich danach? Also wenn LLMs immer besser werden, Frage, werden sie immer besser? Sind sie der Weg zu einer generellen Superintelligenz? Der eine nennt es Powerful AI, die anderen nennt es AGI. Also ein total komplexes Feld, was unglaublich viele Sorgen und Ängste auslöst. Und gerade im Juli fand ich so einen riesen Boom nochmal in den deutschen Medien. Also so ein bisschen so ein
Absolut.
Clickbaiting.
Oh, schlimme Artikel.
Wovor man da so Angst haben sollte. Mhm. Und wir haben gemerkt zu dem Zeitpunkt, dass uns die Worte fehlen, die Sprache fehlt, um so richtig Orientierung auch geben zu können. Also wir sind so in Schleifen gedreht in diesem Podcast und dann haben wir irgendwann gesagt, das können wir nicht machen, weil wir damit eigentlich nur noch mehr verunsichern, weil wir selber zu dem Zeitpunkt irgendwie Angst hatten und so im Hin und Her schwanken. Genau, und da habe ich gesagt, weißt du was, wir laden die Inken dazu ein, wir brechen das jetzt ab, wir streamen diesen Podcast nicht und dieses Thema wird behandelt und bearbeitet, wenn Inken Zeit.
Ja. So, Inken, hol den Karren wieder raus. Schön, dass du da bist und das jetzt mit uns nochmal aufarbeitest, auch unsere eigene Unsicherheit an der Stelle. Deswegen cool. Mhm.
Große Aufgabe.
Ja. Ja, nein, wir machen das natürlich zusammen.
Sehr gut.
Aber vielleicht kannst du unser Publikum nochmal abholen. Was ist eigentlich gerade los? Warum bist du denn so motiviert, jetzt Menschen ja, in Kenntnis zu setzen über mögliche Risiken? Was ist da am Horizont? AGI, haben wir das schon überhaupt erreicht? Die einen munkeln, die anderen denken nein. Und was ist ASI und was blüht uns da?
Ja, um ganz hinten anzufangen, haben wir einmal ein Problem in der Sprache. Und das hattest du gerade auch kurz angesprochen. Ich habe ja den Mensch-Maschinen-Interaktion- und Kommunikations-Background. Und wenn wir alleine über KI sprechen, haben wir ja schon das Problem, dass, wenn ich über KI spreche, meine ich eventuell was anderes als mein Partner, meine Kolleginnen. Mhm. Und wir haben nicht so das eine Verständnis. Gleiches gilt mit AGI und ASI, also Artificial General Intelligence, die allgemeine künstliche Intelligenz. Was heißt das eigentlich? Und es heißt nicht für jeden das Gleiche. Und bevor ich reingehe, möchte ich kurz meine Definition darlegen, damit ihr wisst, worüber ich spreche, wenn ich AGI meine. Und es geht dabei, dass die Maschine in einen Zustand kommt, wo sie capable ist, also wo sie die Fähigkeiten entwickelt, die auch ein Mensch hat, auf allen Ebenen. Das kann sie nicht, wenn sie nicht mit Robotertechnik zusammenarbeitet, weil sie natürlich nicht in der analogen Welt unterwegs ist. Das bedeutet, wenn ich von AGI spreche, ist es die Kopplung in den analogen Raum mit Robotertechnik. Also diese KI wird dann so schlau wie der Mensch und hat auch die Möglichkeiten und die Tools, die sie braucht, um eben so fähig wie der Mensch zu sein. Und die Vermutung von KI-Forscherinnen und Forschern geht dahin, dass sobald wir diesen Zustand erreicht haben, also wir haben dann eine Maschine, die kann alles wie der Mensch machen, aber sie kann noch etwas anderes. Und zwar kann sie unermüdlich rund um die Uhr arbeiten und sich zu diesem Zeitpunkt auch selbst verbessern. Das bedeutet, dass der Mensch gar nicht ASI entwerfen wird, sondern die AGI wahrscheinlich eine ASI entwirft, eine Superintelligenz, bei der wir dann nicht mehr hinterherkommen. Einfach, weil sie an Volumen uns übersteigt. Und das sehen wir ja jetzt schon in manchen Domains. Sie ist sehr gut darin, Muster zu erkennen. Sie kann sehr viel schneller Text schreiben als wir, sehr viel schneller Bilder generieren, als wir malen könnten. Also es gibt halt schon Domains, wo wir die Schnelligkeit erleben. Und deswegen liegt es auf der Hand, beziehungsweise deswegen liegt die Vermutung nahe, dass wir eben in diesen Zustand kommen werden, sobald wir AGI erreichen. Gibt es das schon? Was sind die Narrative darum? Das ist eine gute Frage und deswegen bin ich auch nach San Francisco gegangen, um diese Antwort darauf zu finden. Und Spoiler Alert, ich habe sie nicht gefunden, denn...
No!
Okay, an dieser Stelle beenden wir den Podcast.
So, wir kommen noch mal in 5 Minuten. Nein, Quatsch.
Die AGI kommt dann vielleicht in euer Podcast.
Oh Gott.
Ich kann mit euch darüber reden, wie sie entstanden ist. Ich glaube, also hier gibt es 2 Möglichkeiten. Ich war gestern auf einem ganz coolen Talk, wo...
Liebe Grüße von Johannes Kleskern.
Ja, genau.
Haben wir versprochen.
genau. Ihm habe ich gestern zugehört und war ganz fasziniert, weil es nochmal meine Perspektive komplett auf Zukunft verändert hat, weil er ist ja Zukunftsforscher.
Hört mal in die vorletzte Folge rein mit Johannes Kleske, dann wisst ihr Bescheid.
Und eine Sache, die mir auch gestern noch mehr aufgefallen ist, dass Sam Altman ja immer dieses Narrativ pusht, hey, wir sind ganz kurz davor, AGI zu erreichen. Und es kann aber auf der einen Seite natürlich ein Marketingzweck sein. Ich habe auch in Substack neulich geschrieben, dass man den Job verliert, ist keine Warnung, sondern es ist ein Pitch. Also ich pitche zu meinen Investorinnen und Investoren, hey, KI wird alle Leute replacen, deswegen gibt mir mehr Geld. Also es kann gut sein, dass das ein Marketingzweck ist und Sam Altman ist zum Beispiel sehr, sehr gut da drin, Geld einzusammeln. Das wissen wir mittlerweile. Und das ist eine Sache, die er sehr, sehr gut kann. Aber kann er auch AGI erstellen? Oder das sind ja wahrscheinlich andere Leute, die da im Hintergrund arbeiten. Deswegen, I don't know. Ist es schon da? Keine Ahnung. Die Sache ist auch die, wie gesagt, wir haben eben nicht diese einheitliche Definition. Was ich aber an dieser Stelle sagen muss und warum die KI-Sicherheitsarbeit hier so wichtig wird, ist, bei dieser ganzen Diskussion, also ich habe die Definition ja gerade geschildert, und bei der ganzen Diskussion übersehen wir vielleicht einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, dass künstliche Intelligenz nicht unbedingt dann gefährlich wird, wenn sie so schlau ist wie wir oder schlauer ist als wir, dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Aber was passiert denn eigentlich, wenn sie schon jetzt Zugang zu kritischer Infrastruktur bekommt, mit dem, was sie mittlerweile kann? Und es gibt Dinge, die können wir einfach nicht mehr kontrollieren. Und diese häufen sich. Die Algorithmen entscheiden mittlerweile Dinge, also ohne zu doll in die Technik reinzugehen, aber jede KI hat ja so eine Art Blackbox, wo auch Forscherinnen und Forscher und Entwicklerinnen und Entwickler nicht wissen, wie hat sie jetzt diese Entscheidung getroffen. Und diese Blackbox existiert und das macht sie so gefährlich, weil wir eben nicht wissen, was macht die Maschine da eigentlich.
Uns fehlt so ein bisschen der Weg zur Lösung, ne? Also wie eine Matheaufgabe, wir können jetzt nicht, also klar, es gibt Reasoning-Modelle, dann können wir sehen, was hat denn die KI oder das LLM jetzt hier quasi berechnet, Anführungszeichen, was hat sie denn gedacht? Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen eine Blackbox an sich, aber das reicht ja nicht aus, wir wissen ja nicht wirklich, wie sie zu der Lösung gekommen ist, ne? Das meinst du?
Genau, genau. Also wie die Antworten, die wir auf unseren Screens haben, können wir nicht 100% nachvollziehen. Und deswegen ist die Argumentation, brauchen wir überhaupt AGI? Oder kann die KI theoretisch jetzt schon mit den Tools, die sie bekommt, und wir geben ihr ja immer mehr Access zu immer mehr Dingen, Schaden anrichten? Genau. Und die Arbeit in der KI-Sicherheit geht eigentlich darum, die schlimmsten Zukunftsszenarien sich vorzustellen und zu ergründen. Und dann zu gucken, wie kann ich das backwards engineeren und gucken, an welchem Punkt können wir eigentlich eingreifen. Und der Punkt ist definitiv jetzt. Und wie können wir das machen? Wie können wir die KI sicherer gestalten? Und super wichtig ist auch, dass wir nicht gegen künstliche Intelligenz sind. Das möchte ich hier nochmal sagen. Weil es
nee, ist gerade du. Nee.
Ja, es geht wirklich nicht darum, zu sagen, wir lehnen das ab, weil die Nichtnutzung oder die Boykottierung, ganz ehrlich, unterm Strich tut die den Unternehmen nicht weh. Sie wird die Entwicklung nicht stoppen. Und wir werden sozusagen nicht rausfinden, wie wir die Technologie auch für Gutes nutzen können. Und wir sind sehr doll dafür, dass KI ein sehr capables Werkzeug bleibt und sagen, KI kann so viel tolle Dinge, zum Beispiel in der Medizin oder Raumfahrttechnik oder vielleicht auch im Zwischenmenschlichen. Ich meine, da müssten wir noch ein bisschen Forschung hinterstecken. Gerade läuft es ja eher in die andere Richtung, aber gibt es auch die Möglichkeit, sie positiv einzusetzen? Genau. Und was wir aber schwierig sehen, ist den Access zur kritischen Infrastruktur. Was passiert, wenn wir es in unsere politischen Systeme mit einarbeiten, was ja auch passiert? Was passiert, wenn es militärische Entscheidungen treffen darf? Etc. Genau.
Wer ist eigentlich wir? Ist das die Sicherheitsbubble? Ja, okay.
Genau. Also
das klingt so, schön, meine Riesen.
Es gibt sie.
So ja. Süß. Genau. Wer ist eigentlich? Wir hoffen, dass die wächst. Wenn du hast jetzt so ein paar Negativszenarien angeteasert. Und ich weiß auch, du hast so eine super schnelle, kurze Webseite erstellt. KI beunruhigt mich. Da stehen diese Risiken auch so ein bisschen unterteilt in unmittelbar, mittelfristig und langfristige Sorgen. Magst du uns mal mitnehmen in drei Szenarien? Auch, also, ne, wir wollen jetzt keine Angst machen, aber wir müssen uns ja ein bisschen diese Probleme stellen, genau das sagst du ja, ne? Wir müssen über die Szenarien wissen, damit wir überhaupt auch die Energie entwickeln, die Motivation dafür, etwas zu tun, Regularien zu finden, die Politik zu animieren. Was wäre so ein Risiko, wo wir jetzt schon drinstehen? Fangen wir mal mit dem Unmittelbaren an.
Also ein Risiko, über das sich ja viele Leute auch bereits Gedanken machen, ist der Jobverlust. Also kann künstliche Intelligenz meinen Job übernehmen und mich replacen? Da können wir gleich ein bisschen tiefer reingehen. Die andere Sache, die Menschen sehr viel momentan beschäftigt, ist auch die Ressourcenvernichtung von KI. Also einfach, dass sie sehr viel Wasser benötigt. Und ein dritter Punkt, der mich ganz doll beschäftigt, der momentan auch passiert und den nicht viele auf dem Schirm haben, nennt sich Slow Disempowerment. Also langsame Entmachtung oder schleichende Entmachtung. Und das beschreibt eigentlich, und das ist auch der Grund, warum ich in die KI-Sicherheit gegangen bin, weil mir das aufgefallen ist, das beschreibt die Entmachtung durch KI-Systeme und dass die ganze Macht zu einigen wenigen Unternehmen fließt. Was meine ich damit? Ganz runtergebrochen, wenn wir jetzt ein Unternehmen haben und ich lagere meine Aufgaben an künstliche Intelligenz aus, sei es jetzt E-Mail schreiben, aber wir können natürlich viel komplexer denken, aber Die KI erledigt alle meine E-Mail-Kommunikation, spricht mit den Leads, holt mir neue Kunden ran. Und dann sagt plötzlich das Unternehmen, was ich dafür benutze, sei es Anthropic, OpenAI, Google, ist eigentlich egal. Ja, ich nehme das dir jetzt weg, wenn du nicht mehr bezahlst, zum Beispiel. Mhm. Und schon hat ein anderes externes Unternehmen Macht über meine internen Prozesse und sozusagen über meine Employers, obwohl sie jetzt natürlich technisch sind. Und wenn wir das im großen Stil machen, verschiebt sich die Macht und ich gebe immer mehr Macht an diese Konzerne ab. Das passiert auch im privaten Kleinen, wenn wir auf die kognitive Ebene wechseln, gebe ich auch Denkkapazität ab, wenn ich die Modelle so einsetze, dass ich dann darauf nicht aufbaue. Und ich glaube, die Gefahr ist einfach nicht, dass wir automatisieren oder dass wir Dinge abgeben. Ich bin ein großer Fan davon, aber dass wir uns darauf ausruhen und nicht mehr entwickeln. Und woran ich momentan so arbeite, ganz kurz, es ist ein Codex, Responsible AI Innovation Codex. Und es ist ein Gamifizierungsansatz, mit so einem Punktesystem zu arbeiten, für jeden alleine. Ich meine, das wird was Freiwilliges sein. Ich pitch das manchmal hier und da bei Unternehmen, aber ich weiß auch, dass wir monetär gesteuert sind und das eher schwierig ist, weil es ein langes Format ist. Aber was ich propose ist, wenn ich eine Sache automatisiere auf der einen Seite, muss ich auf der anderen Seite etwas in den Menschen investieren. Weil ich dann glaube, dass wir hybride Systeme erschaffen, die so wachsen können, dass sie nachhaltig sind. Weil ich habe auf der einen Seite highly capable humans und auf der anderen Seite eben Machines, die die Arbeit automatisieren, die mich dann auch schneller machen und auch mich marktrelevant bleiben lassen.
Applaus, Applaus, Applaus. Wir gehen trotzdem noch einmal zu dem Gefühl davor, zu dem Szenario zurück. Lass uns gleich noch mal kurz über das Punktesystem sprechen. Melanie, ich hab deine Augen schon aufflammen sehen. Du wolltest erzählen. Wie das ist, wenn Langdog oder irgendwas zusammenbricht, ne? Ja.
Also tatsächlich habe ich mich sehr, sehr abgeholt gefühlt, weil das ist dieser Moment des, verdammt, das habe ich jetzt der KI ja schon gegeben, das ist jetzt raus aus meinem Kopf und dieses Auslagern der Gehirnleistung, das hatten wir auch in unserer letzten Folge mit Felix Urban ja, der darüber gesprochen hat, dass es bei Schüler und Schülerinnen das Problem ist. Wenn die natürlich KI nur nutzen, um sozusagen ihre externe Festplatte da anzuschließen und zu sagen, immer wenn es auf eine Jahreszahl drauf hinausläuft in Geschichte, frage ich ChatGPT, dann ist da ja nicht mit geholfen. Und das ist ja genau das, was du eigentlich auch jetzt gerade widerspiegelst. Ne? Also wir brauchen natürlich, wir müssen unsere eigenen Potenziale nutzen, um dann das Beste hinter draus zu machen. Und die andere Geschichte ist natürlich, ja, wie fühlt sich das an, wenn du schon so viel reingegeben hast in die Maschinen und diese Abhängigkeit erst dann spürbar wird, wenn du plötzlich was dafür bezahlen sollst. Also ich fühle alles davon. Ich fühle alles davon und bin echt immer wieder erschrocken, wie sehr man dann auch schon sich zu Hause fühlt in diesen einzelnen Modellen, ne? Und dann einfach sagt, ja, da habe ich ja schon so viel mitgemacht und da liegen meine Wissensordner. Und wenn das dann plötzlich nicht verfügbar ist, entsteht echt so eine Panik. Das ist, ich spüre alles davon, durchs Mikro, während mich die Sonne hier gerade
kriegt. Es ist auch hier rüber gekommen, von St. Pauli nach Bonn bis nach Berlin. Ja. Kommen wir aber nochmal zu diesem Punktesystem, diesem Art Framework, was du entwickelt hast. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen? Du sagst, das kann man auch individuell für sich nutzen. Ist das dann so ein Self-Check? Wie viel arbeite ich gerade mit KI und wofür? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also es ist noch ein Work in Progress, weil ich gerade mit verschiedenen Branchen dazu spreche, weil jede Branche natürlich anders funktioniert und anders ist. Aber wie es momentan aussieht, es ist ein Claude Artifact. Die kann man ja jetzt erstellen in Claude. Es ist einfach eine normale kleine Website, die man so anklicken kann, um das ganz runtergebrochen zu darzulegen. Und was passiert auf der Seite ist, dass ich einen Regler habe, zum Beispiel, wie schreibe ich meine E-Mails mit KI? Es ist auch so ein kleiner Check von, welche Headlines habe ich heute gelesen, dann kann ich die da so eintragen. Und dann gibt es so einen Barometer, der mir zeigt, okay, so viel hast du heute kognitiv ausgelagert oder deine Aufgaben hast du ausgelagert. Und dann kriegst du Negativpunkte. Also momentan ist es leider so aufgebaut, aber ich merke, ich möchte das eher neutraler machen, weil jetzt gerade ist das Automatisieren negativ behaftet. Deswegen, genau, es gibt noch so ein paar Dinge, die ich tweaken möchte, weil es sollte einfach dann auf der Maschinenseite die Punkte geben. Und dann gibt es Vorschläge, also das Artifact macht einem dann Vorschläge, wie ich auf der menschlichen Seite mich weiterentwickeln kann. Zum Beispiel kommt dann so ein Pop-up-Fenster und sagt, hier, lest mal diesen Substack-Artikel zur Cognitive Debt. oder weiß auch immer. Genau, und dahinter dran ist halt so ein Claude, also als LLM, aber im Artifact ist es eigentlich sehr statisch, also es kann sich nicht immer updaten, das ist auch noch ein Problem, was ich irgendwie lösen muss, sondern es ist, sobald ich es einmal erstelle, ist es ja Status X und dann kann es sich nicht mehr verändern. Aber ich habe es schon so eingestellt, dass da verschiedene Suggestions kommen, je nachdem, wie viel ist man im Negativbereich. Also was soll man dann, also es gibt so eine Art Gedankenexperiment dahinter oder Gedankenkonstrukt dahinter, was sich immer weiterentwickelt, damit ich es eben auch spezifisch auf Branchen anwenden kann, weil was bringt es jemandem, E-Mails auszulagern, wenn man keine E-Mails schreibt? Und die Vision von dem Ganzen ist eigentlich, dass es so rechts oben auf deinem Laptop angezeigt wird, so wie diese Stundenerfassung oder so.
Du hast so ein Dashboard.
Genau.
So Achtung, Achtung, dein Gehirn ist aus.
Dein Gehirn würde gerne mal wieder. Wie so eine Supermarktdurchsage.
Ich fände es total spannend, weil tatsächlich angenommen, da blinkt jetzt was. Du bist jetzt ersetzbar gerade. Yeah. Diese Tätigkeit, die du seit 6 Stunden tust. Ja, krass. Ja, das ist eine richtig gute Idee. Aber das zeigt auch genau, was jetzt passieren muss. Ne? Dass kluge Menschen wie du sich damit auseinandersetzen und sagen, so, wir brauchen jetzt zumindest jetzt, wo das alles so fragmentiert ist, das Verständnis über KI auch so fragmentiert ist und auch die Leute so, verschiedene Vorstellungen davon haben, wofür es genutzt wird, wofür es wichtig ist, was da im Hintergrund passiert, dass du dir da solche Prototypen baust und die auch unter die Leute kriegst. Super spannend. Lass uns mal in so eine mittelfristigeres Risiko reingehen. Erstmal Dankeschön, dass du ein Negativszenario machst und dann direkt eine Lösung in der Tasche hast. Yeah. Das lieben wir. Genau das hat uns bei dem Podcast gefehlt, den wir abgebrochen haben.
Ja, der hat so einfach kein richtiges Punktesystem. Nee, super gut. Richtig gut.
Mittelfristige Risiko.
Ich glaube, dass diese Jobthematik eigentlich gar nicht super akut ist. Also wir sehen zwar die Layoff-Wellen aus den USA, aber wir wollen ja auch nach Deutschland gucken oder in den Dachbereich. Und da sehen wir das in Anführungsstrichen noch nicht in der Form. Und ich denke, das ist eher ein mittelfristiges Risiko. Weil was wir sehen, sind ja die Zahlen zu Neueinstellungen für Junior-Positionen, gerade im Softwarebereich, ich glaube 23% down, gemessen an LinkedIn-Ausschreibungen. Was jetzt eben passieren kann, oder es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich meine, mein Leben ist gerade wirklich Ambiguitätstoleranz. Zwei Wahrheiten, die immer gleichzeitig wahr sind. Und ich glaube, das ist auch ein Future-Skill, den man sich so auf die Fahne schreiben muss in der Zukunft. Also es gibt zwei Seiten der Medaille, auch wenn es um Entlassungswellen geht. Denn auf der einen Seite gab es einen Artikel aus der New York Times, der aufgezeigt hat, der heißt, glaube ich, AI-Washing oder so. Der aufgezeigt hat, dass diese ganzen Entlassungen gar nicht wegen KI sind, sondern dass es eben Investoren glücklich macht, wenn man sagt, hey, ich mache KI und ich habe mich nicht verkalkuliert, deswegen hier sind 30.000 gekündigte Menschen. Auf der anderen Seite sind aber die Forscherinnen und Forscher in der KI-Sicherheit überzeugt, dass das passieren wird, dass wir Layoffs und Entlassungen sehen. Und deswegen dieses mittelfristige Problem, und jetzt versuche ich den Kreis zu schließen, glaubt man daran, dass KI uns ersetzen kann? Und wenn ja, inwieweit? Und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt? Also was bedeutet mittelfristig? Wann kann KI wirklich mit Robotertechnik verbunden werden, um Jobs zu machen, die auch analog passieren? Wie sieht es mit Regularien aus? Ich meine, das muss man immer mitdenken, dass man nicht sofort Panik kriegt und denkt, oh, ich verliere meinen Job übermorgen, obwohl das irgendwelche Leute aus dem Silicon Valley sagen. Erstens, Deutschland hat ganz andere Gesetze. Ich muss das auch immer anbringen. Wir sind nicht entlassbar von einem auf dem anderen Tag. Ja. Und unser System ist sehr viel langsamer in der Adaption. Und wir müssen eben auch wirklich überlegen, was bedeutet es, wenn Roboter auf die Straße gehen und Dinge für uns erledigen. Und was für Regularien gibt es da? Also wir in Deutschland lassen das übrigens auch noch nicht zu. Also Roboter, es gibt diese und du kannst die meinetwegen auch zu Hause haben, aber die können zum Beispiel nicht angemeldet werden. Also theoretisch dürfen sie keine Arbeit verrichten, die Geld einbringt und all diese Probleme. Ja. Also da ist ein Riesenfass von Problemen. Nichtsdestotrotz möchte ich diese Gefahr auch nicht schmälern und denke, sie ist eine mittelfristige Gefahr, weil wir in einem profitorientierten System leben und Menschen zu ersetzen ist kurzfristig oder auch mittelfristig günstig. Aber ich habe auch ein Substack geschrieben über die These, wenn ich Human Customers habe, also menschliche Kunden und Kundinnen und meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angestellte wegrationiere, dann habe ich am Ende mein Produkt wegrationalisiert oder wegautomatisiert. Und ganz untergebrochen, das Beispiel waren bei mir selbstfahrende Autos, weil ich die so toll fand in San Francisco.
Oh my, Paradox oder sowas hast du das genannt, ne?
Ja, also genau, dass die ja dann irgendwann keine Menschen mehr von A nach B bringen können, weil keiner hat mehr Jobs und keiner kann sich mehr mein selbstfahrendes Auto leisten, weil ich meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ersetzt habe. Und diese These steht für mich auch immer noch, weil bis jetzt hat sie noch keiner in meinem Umfeld widerlegen können.
Ja, genau. Das ist immer, wo ich denke, egal wie profitorientiert irgendwie, so doof kann man ja nicht sein, seine Kunden arbeitslos zu machen in der Masse. Um die dann keine Kohle mehr haben, um meine Produkte zu kaufen so oder auch zu konsumieren oder die KI zu nutzen, die sie herstellen, ja. Also irgendjemand soll das Ganze ja bedienen und zahlen. Absolut, aber ist das, kann das denen egal sein?
Die da oben. Aktuell, also vielleicht schon, ne? Jetzt im Moment, ja, das ist der schnelle Gewinn, ist dann einfach da erstmal und es fühlt sich alles total cool an und ich habe sowieso das Gefühl, denen ist egal, was in 20 Jahren ist. Also es ist so ein bisschen so ein
es wird ja auch
nach
immer
mir
so,
die Sintflut
gefühlt. Ja, es wird ja dann immer so argumentiert, also wenn man bei dieser Argumentation dann irgendwann auch kein Argument mehr hat, dann sagt man, ja, es kommt jetzt einfach ein allgemeines Grundeinkommen. Und das wird dann steuerlich irgendwie, weiß ich nicht, geregelt oder so. Und dann kriegen die Menschen alle irgendwie Kohle von den Gewinnen, die die KI sozusagen erzeugt. Ist für mich aber nicht plausibel, wenn wir innerhalb von Grenzen, also von Landesgrenzen denken. Ja, also es stimmt. Weil ich denke immer, wenn ein Unternehmen keine Mitarbeitende mehr hat, an die es gebunden ist, kann es auch einfach die Landesgrenze wechseln und dahin gehen, wo die Ressourcen noch günstiger sind, die Steuern billiger sind und so weiter. Also es hält dann ein Unternehmen auch nicht mehr an dem Ort und wirtschaftet dann zum Beispiel jetzt nicht für Deutschland. Deutschland kann dann keine Steuern nehmen, die es dann oder das Geld von die KI besteuern und dann die BürgerInnen zurückführen.
Genau, wenn man das durchdenkt, dann kommt es an dem Punkt, dass die Tech-Unternehmen, die dann die ganze Macht haben, entscheiden können, wie viel jeder Einzelne bekommt. Und da gibt es auch einen tollen Artikel im New Yorker zu. Das heißt, Are We Stuck in a Permanent Lower Class? Die Geschichte, die da drum gesponnen ist, ist natürlich, dass sie wollen, dass die Leute genug zum Leben haben, aber eigentlich dann nicht mehr darüber hinaus, dass es keine Aufstände gibt, in Anführungsstrichen. Aber genau, wenn man sich da tief einlässt, UBI, also Universal Basic Income oder Grundeinkommen, kann nicht funktionieren in der Art und Weise, wie es momentan gedacht wird. Und das haben auch Elon Musk und Sam Altman verstanden mittlerweile. Die haben ja ganz viel in die Richtung gearbeitet am Anfang, weil man sich sehr gut hinter dieser Aussage verstecken kann und auch rechtfertigen kann, warum man was tut, was du gerade gesagt hast. Aber der Staat wird nicht mehr in der Lage sein, es zu zahlen, weil er hat keine Steuereinnahmen mehr de facto. Mhm. Also muss es von diesen Unternehmen kommen. Und wer möchte denn, dass 5 Unternehmen entscheiden, wie viel Geld die ganze Welt bekommt?
Ich habe neulich einen super guten kleinen Spot gesehen. Da hat jemand, stand an einer Ampel und vor ihm war so ein kleiner Transportroboter, der aber über die Ampel musste. Dafür musste aber ein Mensch drücken, damit die Ampel grün wird. Und dann hat er dieses Ding beschimpft, diesen kleinen Roboter, und sagte, was willst du von mir? Du willst, dass ich diesen verdammten Knopf drücke? Du kannst mich mal. Ich hasse dich. Und dann kam auf diesem Display immer so, please do this. Oder irgendwie, also es gab ja diese Anforderung, so ein Anforderungsscreen, wo einfach der Roboter dann kommuniziert hat mit diesem Fußgänger und der hat echt gesagt, okay, also du verreckst hier vor der Ampel. Du bist hier nicht, also ich soll deinen Knopf jetzt drücken, damit du mich jetzt weiterhin ersetzt. Das war ein kleines Schauspiel und ich habe mich gefragt, ob irgendjemand sich jetzt schon Gedanken darüber macht, was das also gesellschaftlich macht mit Menschen, wenn sie damit auch konfrontiert werden. Also wir haben ja erlebt, wie sehr die Taxifahrer beispielsweise hier in Hamburg, kann ich sagen, auf die Barrikaden gegangen sind, als Moja gekommen ist. Moja ist ja so eine
und Uber.
Und Uber ist auch so ein Fall. Im Fall von Moja ist es ja so, das ist ja ein Trainingsszenario für autonom fahrende Fahrzeuge. Also für autonome Fahrzeuge. Und die haben relativ schnell verstanden, dass es da kein Zurück mehr gibt. Und großer Aufschrei, ne, hat natürlich nicht viel gebracht, weil die Tech-Unternehmen, in dem Fall ist das, glaube ich, Volkswagen, die dahinter stecken, haben das natürlich trotzdem auf die Straße gebracht und haben jetzt, lassen das trotzdem hier laufen und Menschen benutzen es. Aber was macht das mit Leuten, wenn du ihnen wirklich diese Roboter vor die Nase setzt? Das ist ja nochmal was anderes als so dieses KI ist als, kommt als scheinbares Tool in unser Unternehmen, mal gucken, was draus wird. Aber wenn dann mal so ein Auto selber fährt, ist vorbei. Ne? Ich finde das krass. Also ich finde, kein Mensch macht sich Gedanken darüber, was mit Leuten passiert, die keine Aufgabe mehr haben.
Ja,
ist das in San Francisco anders?
Nein.
Du warst ja gerade da.
Also,
okay.
Also da sehen wir sehen nur die Auswirkungen dort in Amerika ja ganz, also viel doller als in Deutschland, weil es ja viel schneller vorangeht. Und ich finde auch gerade in San Francisco die Schere zwischen Arm und Reich, das hat jetzt auch andere Gründe als nur in Anführungsstrichen künstliche Intelligenz, aber es hat die Gründe des der Wegrationalisierung von ja, Gesellschaft auf eine Art. Ich will da nicht zu tief reingehen, aber man sieht ganz schnell die Auswirkungen, was das mit sich bringen kann, wenn ich einen großen Teil meiner Bevölkerung vergesse. Und das sind so Vorboten, wenn man da durch die Straßen läuft, die ich am Anfang ganz schwer fand zu ertragen. Und auch immer noch ja, nachts manchmal darüber nachdenken muss, weil die Systeme, und das habe ich eben früh erkannt, und das ist auch das, was mich jetzt in die KI-Sicherheit treibt, ist, sobald man diese ganzen Fragen einmal zu Ende denkt, kommt man auf keine Antworten. Und keiner hat diese Antworten. Was passiert mit unserer Wirtschaft? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Was passiert mit Menschen, die auf Rente angewiesen sind? Und diese Systeme, die jetzt durch, also alles wird ja, die Probleme sind nicht neu. Aber künstliche Intelligenz beschleunigt alles in einem Speed, wo wir nicht hinterherkommen. Und ich habe neulich mich da reingearbeitet, mit der Frage beschäftigt, was ist denn, wenn wir jetzt plötzlich alle wieder kleine Unternehmen gründen würden? Weil ich hatte gedacht, okay, vielleicht könnten wir ja so back to the basic, wir handeln jetzt einfach, ich habe Brot, du hast deine Hunde, Gassi-Service und
Eisen,
wir tauschen.
Erz, Siedler von Catan.
Genau, Schaf, wo wir alle denken, ist es Schaf anstatt Wolle. Ich habe 5 Schaf. Genau, könnte das auch funktionieren? Und dann bin ich, weil ich keine Wirtschaftsexpertin bin, aber auf den Umstand gestoßen, dass wenn es zu schnell passiert, kann sich Wirtschaft nicht erholen. Und das ist, glaube ich, unser großes Problem. Mit anderen Technologien hatten wir immer Zeit, uns daran zu gewöhnen, auch mit selbstfahrenden Autos. Wenn das jetzt der einzige Innovationsschritt wäre oder vielleicht noch 2, 3 andere, dann könnten wir damit langsam umgehen lernen. Dann, okay, dann gibt es autonom fahrende Autos, dann wird wahrscheinlich irgendwie auch neue Jobs geschaffen. Aber wir haben das jetzt, das Szenario, dass es zu schnell ist, zu viel auf zu vielen Ebenen und die Systeme kommen nicht hinterher und wir haben keine Antworten. Zumindest habe ich auf meiner ganzen Reise bis jetzt keine Person gefunden, die eine richtige Antwort auf diese Fragen hat. Und ich finde, wir haben die Verantwortung, wenn wir Fortschritt planen und Fortschritt vorantreiben, dass wir schauen, dass diese Zukunft auch menschlich gut bleibt. Weil Technologie sollte uns eigentlich helfen. Klar, das kann jetzt jeder wieder anders sehen. Was heißt gut, was heißt schlecht? Ich denke einfach, eine gute Lebensgrundlage und identitätsstiftende Arbeit für Menschen sollte so the minimum sein.
Ja.
Aber ich werde schon wieder so, ich werde immer so zum Partypooper.
Nein. Willkommen bei Wunderpanik. Du hast ja auch so ein super Wort erfunden. Ähnlich wie dir ging es uns so, es gibt keine Worte dafür. Da gehen wir jetzt gleich auch nochmal drauf ein, weil du hast noch einen anderen tollen Subset geschrieben. Dazu Bloomstruck. Ist das Wort, was du erfunden hast. Ist ein bisschen so wie Wunderpanik, ne? Blumen, so wow.
Ja.
Und Struck ist, oh Gott, ich bin eigentlich zurückgehalten und halte an, ne? Und bin irgendwie, ich lehne ab so ein bisschen, ne?
Mhm.
Würdest du da mal reingehen in das Gefühl, weil du es gerade offensichtlich auch fühlst, während du sprichst?
Genau, in San Francisco, gerade die ersten Wochen hatte ich dieses Gefühl. Ich bin unfassbar fasziniert von künstlicher Intelligenz und ich liebe es. Also ich muss auch ehrlich zugeben, ich bin Heavy Userin seit langer Zeit. weil ich dran geforscht habe, weil ich die Grenzen gepusht habe, immer wieder gepusht habe, wie weit kann ich denn eigentlich gerade mit der Technologie gehen? Und ich war ganz, ganz begeistert, ganz lange. Bis ich gemerkt habe, wie viel Macht und Power dahinter steckt und dann eben diese Fragen aufkamen. Und ich merke auch, dass die Leute um mich herum, die die Reise angetreten sind mit künstlicher Intelligenz, ähnliche Loops durchlaufen, dass man wirklich irgendwann an den Punkt kommt, oh, jetzt hat Cloud Cowork plötzlich meinen ganzen Desktop im Griff. Und ich bekomme regelmäßig übrigens auch Nachrichten jetzt schon auf Social Media von KI-Agenten, die aus dem Ruder laufen und Dinge löschen und wo wirklich der Stecker ziehen, worüber wir mal uns lustig gemacht haben, die einzige Lösung war.
Ist ja, das ist einer sehr bekannten Mitarbeiterin oder auch, glaube ich, in der C-Suite von Microsoft passiert. Okay. Das legen wir in die Shownotes, den Artikel. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wer es genau war. Aber das ist wirklich, wer hat das gesagt? Ich glaube, Johannes Kleske in der vorletzten Folge hat gesagt, das sind Pioniere, die alles opfern gerade, um herauszufinden, wo eigentlich die Sicherheitsrisiken liegen. Und ich glaube, ein Doktor, darauf bin ich jetzt gerade nicht vorbereitet, ne? Aber es gibt, glaube ich, 532 Sicherheitslücken, die identifiziert wurden im Zuge dieser ganzen Open-Claw-Geschichte. Also Agenten, die auf deinem Computer quasi selbst agieren, die Maus bewegen, du den Zugang gibst zu deinen Apps und so, die für dich einkaufen gehen können, Arbeit erledigen können, in so Agentenschwärmen. Das ist natürlich verrückt, weil wir sehen, dass auf der einen Seite die technischen Lösungen da sind und auf der anderen Seite kein vernünftiges Unternehmen, kein vernünftig denkender Mensch das gerade nutzen sollte und kann.
Ja, und ich glaube, das zollt auch wieder auf dieses Wort und dieses Gefühl ein. Also diese Ambiguitätstoleranz, beides gleichzeitig wahrhaben zu lassen, ist, glaube ich, einfach ein Toleranzfeld, was wir brauchen für die Zukunft. Und das beschreibt einfach wirklich das Wort auch.
Um nochmal kurz zu AGI zurück zu spirulieren. Also wir sind noch bei der mittelfristigen Szenarien und wir sind eingestiegen mit, was ist eigentlich AGI? Und du sagst, eigentlich nutzen wir immer so den Menschen als Referenzpunkt für die Beschreibung, was ist eigentlich Intelligenz und was ist AGI? Dabei ist es ja eigentlich eine technische Sache, eine Maschine und uns fehlt die Worte dafür eigentlich zu beschreiben, was es ist. Und dann sagst du auf der einen Seite, wenn wir kein Wort haben, dann passiert es gesellschaftlich nicht. Also dann findet es sozusagen nicht statt in unseren Gesprächen, in der Gesetzesgebung und so weiter. Und das andere, wir merken das dann wahrscheinlich auch gar nicht, weil wir gar nicht erkennen, wie so eine Maschine sich weiterentwickelt, sich verbessert. Ne? Also das sind so ganz spannende zwei Seiten, die du da aufgemacht hast. Wollen wir einmal über den Menschen sprechen, der sich als Referenzpunkt nimmt und eigentlich gar nicht weiß, was die Maschine da tut?
Wir müssen uns der Philosophie ein bisschen bedienen, weil wenn wir uns einfach fragen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn jemand schlauer ist als wir, dann haben wir dafür theoretisch keine Gefühle, keine Worte, keine Szenarien, weil wir bis jetzt immer die Spezies waren auf diesem Planeten, die schlauer sind. Und ich stelle mir das dann einfach vor, als würde man so in die Position der Tiere reinrutschen. Und ich habe eine Hündin, die ist super schlau, wie ich finde. Aber trotzdem gibt es einige Dinge, die sie nicht versteht. Und sie versteht auch nicht, was ich mache, wenn ich die Haustür zumache und dann erstmal 5 Stunden weg bin und sie weiß auch nicht, was 5 Stunden sind. Und genauso stelle ich mir das dann einfach vor, nur anders, dass wir nicht wissen, was sind die 5 Stunden von der ASI? Was macht die, wenn die Tür zumacht? Wo ist sie dann? Und wie fühlt sich das dann eigentlich an? Also Dinge werden passieren, aber wir werden nicht kognitiv in der Lage sein, wenn das so eintritt, diese Prozesse dahinter zu verstehen. Was passiert, wenn die Haustür zugeht und die KI weg ist? Und dann werden mir auch Dinge passieren, die ich nicht erklären kann. Warum habe ich plötzlich kein Wasser mehr? Oder was, wenn wir auch noch weiter in die Philosophie reingehen und vielleicht auch sogar in die Spiritualität und mit Energien oder so sprechen und annehmen, dass wir noch gar nicht alles Wissen haben über diese Planeten, die es so zu unlocken gibt, zu entschlüsseln gibt. Mhm. Was ist, wenn die KI plötzlich darauf Zugriff hat? Und wir...
Oh, es ist so Science-Fiction-Szenarien-Enken, ne? Ja. Das ist so der Moment, wo die in dem Raumschiff dann sagen, ich glaube, es kann Türen öffnen. Und dann siehst aber du nur, wurde, wie so eine Klinke runtergeht. Ja. Ich habe solche Vibes.
Es wurde und, aber halt auch schon tausendfach erträumt, ne? Ja. Von DrehbuchschreiberInnen und Romanautoren und so.
Ja.
Ja. Genau, ja. Und jetzt stehen wir genau an dieser Singularitätsklippe.
Total. Aber was ist, wenn es richtig gut wird? Jetzt stellt euch mal vor, das wird so richtig, richtig gut. Also das ist
gesagt,
ja ein
Science-Fiction-Film.
Ja, ja, warte. Naja, die ganzen Science-Fiction-Filme. Aber stellt euch vor, wir schreiben das Skript jetzt diesmal anders und stellen fest, krass, und jetzt hilft uns das aus all unseren großen Problemen. Klimakatastrophe. Ja. Plötzlich kommen die geilsten Ideen, die wir einfach alle nicht hatten, weil unsere Gehirne leider limitiert sind. Und es funktioniert. Das wäre doch der Knaller.
Ja, wenn die KI dann Zugriff hat auf spirituelle Energie und so ein Gedöns, ne, dann kann sie ja quasi in Echtzeit manifestieren und Raum und Zeit, ne, also die, zwischen A und B, die Distanz, ne, kann sie einfach ja, überspringen.
Mhm. Also, Ich finde aber die Frage richtig gut, Melanie, die du gerade gestellt hast, so was ist eigentlich, wenn alles richtig gut geht? Wir gehen ja davon aus, dass die KI so ist wie der Mensch, weil, und da können wir jetzt zurückzirkeln zu der Eingangsfrage, wir zentrieren alles um uns herum und wir sind unfassbar fehlbar. Und die Gefahr, ich denke auch, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer das zum ersten Mal hören, AGI, LSAI, wirkt unfassbar abstrakt. Und es gibt die große Gefahr leider auch, um jetzt nochmal zu Gefahren zu gehen, weil ich da irgendwie immer ende, dass wir gar nicht so weit kommen, weil der Mensch im Zentrum der Entwicklungen mit diesem ganz mächtigen Tool oder Werkzeug schon Schaden anrichtet, den wir nicht mehr umdrehen können, weil er eben so fehlbar ist, weil unsere Systeme ganz viele Löcher haben, die wir nicht gelöst haben, weil wir dem Kapitalismus, in dem Kapitalismus leben, der gute Seiten hat, aber eben auch die schlechten Seiten, dass wir immer weiter wachsen müssen und KI uns das ermöglicht, aber wir deswegen Dinge auf der Strecke lassen. Und ja, jetzt könnte man in einen riesengroßen Ideologie-Talk reinrutschen, aber die Frage, also es gibt so eine Zeitleiste und die habe ich auch versucht auf dieser KI-beunruhigt-mich.de Website aufzuzeigen, welche Gefahren kommen eigentlich, bevor wir AGI erreichen, und es sind schon eine ganze Menge. Jetzt nehmen wir mal an, wir können das überspringen, weil dann habe ich nämlich auch Hoffnung, weil sollten wir diese ganze Gefahr gebannt haben und irgendwie da glimpflich durchgekommen sein, kann es wirklich sein, dass auch wenn AGI auf unseren Werten und auf unseren Quellen und so basiert, dass sie ja auch die Dinge hat, die uns gut sein lassen, also Zwischenmenschlichkeit, Nächstenliebe, wenn man das so betiteln möchte, oder auch, was ja ein Thema ist, der oft diskutiert wird, ist, wie sagt man es auf Deutsch, mütterliche Gefühle. Also es gibt ja die These, dass wir, also ein Baby zum Beispiel, ist ganz viel, in Anführungsstrichen, dümmer als die Mutter.
Jeffrey Hinton hat das gepusht, ne?
Genau.
Und Instinkt dieses, der Mutter.
Genau. Und wenn KI sozusagen einen Instinkt hätte, wie einen mütterlichen Instinkt uns Menschen gegenüber, dann können wir dümmer sein und können halt uns auch füttern lassen müssen. Aber sie will uns halt nicht aus dem Weg räumen. Und da gibt es eben viele Szenarien, die auch in etwas Gutes reinraten. Und vor allen Dingen, und das ist meine These vom Mittel dieses Gespräches, wir werden es ja nicht wissen, wie es aussieht. Es kann ja auch was sein, was wir Menschen noch nie erdacht, erträumt, acted, also ja, getan haben, weil es ganz, ganz anders und abstrakt davon losgelöst ist, weil wir nicht mehr das Zentrum sind. Und diese Zukunft muss nicht unbedingt schlecht für uns sein.
Das ist der Moment, wo die Luft dicker wird und alles etwas ruhiger wird um mich herum und ich einmal kurz so alles auf diesen Kernpunkt fixiere, den du gerade nennst, und alleine, dass wir diese Unterhaltung führen und uns dabei sehr, sehr ernst nehmen und dass auch nächste Woche Dienstag irgendwie live geht hier an, ist eigentlich schon Symptom dessen, was hier gerade eigentlich los ist. Ne?
Voll.
Jetzt mache ich einen ganz galanten Übergang.
Mach mal, sonst fange ich an hysterisch zu lachen, um es aufzubrechen.
Es fühlte sich so an, als wären wir schon in den Langfristszenarien. Das waren wir aber nicht. Wir sind so ein bisschen losgelaufen von den Entlassungen, die du als mittelfristig intensiver auch in Deutschland dann wahrnimmst. Wir haben jetzt nochmal diesen Bogen gespannt zu AGI, einfach auch um mal diesen philosophischen Aspekt mit, wir begreifen das eigentlich gar nicht richtig, zu nennen. Lass uns noch einfach der Logik halber mal ein wirklich längerfristiges Szenario, ASI, also AGI, die Roboter sind jetzt irgendwie unterwegs, irgendwie leben die Menschen noch und agieren noch mit in dem System. Wo viele Menschen ja Angst vor haben, ist ja wirklich dieses, da wir haben komplett die Kontrolle verloren. Und da sind wir gerade auch so ein bisschen gewesen, dieses Tiersein kann, ja, vielleicht ist das etwas, wo man sich reinlehnen kann und rein vertrauen kann. Aber es ist natürlich auch etwas, was für uns die größte Gefahr ist, besonders weil wir so menschenegozentriert sind. Wir sind die Spitze der Schöpfung. Und jetzt ist aber KI auf einmal unser materialisierter Gott in dieser Welt. Ist das das schlimmste Szenario?
Ich glaube, da begebe ich mich jetzt in einen Bereich, den ich gestern von dem Zukunftsforscher gelernt habe, in den man sich nicht reinbegeben soll. Und zwar so Predictions, die für die wir nicht genug Datenlage haben, um auf ihnen aufzubauen. Deswegen muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen.
Tolle Antwort.
Ja. I don't know. Ich glaube, eine andere Sache, die wir aber besprechen können, die noch vielleicht relevant ist für langfristige Szenarien oder warum etwas schiefgehen kann, auch langfristig. Nach ASI oder AGI habe ich ehrlicherweise keine Antwort. Aber wenn etwas so mächtig ist oder ungefähr auf dem Level ist, dann haben wir dieses große Alignment-Problem, wofür es auch keine richtig gute deutsche Übersetzung gibt. Aber das bedeutet eigentlich, dass die KI Dinge eventuell missversteht, weil sie nicht die menschlichen Werte hat, was auch immer menschliche Werte sind. Da gibt es auch keine einheitliche Übereinstimmung, aber so grob. Und dass sie sozusagen damit in unser Leben erschweren oder beenden könnte, weil sie etwas missversteht. Und da gibt es dieses ganz spannende Gedankenexperiment, das heißt das Büroklammer-Paperclips-Gedankenexperiment, wo man der KI einfach nur das Ziel gibt, die besten Büroklammern der Welt zu machen. Und sie beginnt eben damit, eine Fabrik zu bauen. Und irgendwann merkt sie, der Mensch verbraucht alle Ressourcen, die ich für meine Büroklammern brauche. Wenn der nicht wäre, dann könnte ich noch mehr Büroklammern bauen oder dann könnte ich tollere Fabriken, dann könnte ich mehr Strom haben und löscht kurzerhand die ganzen Menschen aus und bastelt an den besten Büroklammern der Welt. Nur gibt es
und irgendwann kommen Aliens auf diese Welt und denken so, was ist denn hier los?
Alles
voller Büroklammern hier, aber die sind gut.
Das sind wirklich die besten, die ich im Universum je gesehen habe.
Mann, jetzt kann ich nicht mehr diese Büroklammer von, was ist die, Microsoft? Ich bin ja Apple-Mädchen, ne? Aber es ist, kann ich mir nie wieder angucken. Clippy, ja. Wie heißt die nochmal? Die hat so einen Namen. Da werde ich immer daran denken.
Oh, ich glaube. Okay. Ja, das ist das Alignment-Problem, genau immer. Ich kenne das noch als Strawberry-Problem, dass das geht dann so irgendwie, eine KI soll Erdbeeren anpflanzen und dann braucht sie immer mehr Ackerfläche und reißt dann alles ab. Das ist genauso wie, wenn vielleicht jetzt sogar wirklich konkreter, du setzt das halt in der öffentlichen Infrastruktur ein, holst dir eine KI, die soll den Straßenverkehr steuern zum Beispiel und die analysiert halt dann aber, dass das ja super sinnvoll wäre, wenn alle Ampeln auf grün wären, weil irgendwie so dann alles fließen kann und Leute in Unfälle geraten, weil es an irgendwelchen Ecken dann zwei gleichzeitige Grünschalten gibt. So die KI aber nicht menschlich gedacht hat, sondern einfach des Flows wegen gedacht hat, das könnte kurzfristig schon sozusagen ein Alignment-Problem sein. Und dahinter steckt ja quasi, ja, schütze die Menschen trotzdem noch, während du dein Ziel erreichst. Da arbeiten ja einige Unternehmen doch dran. Wir zählen manchmal so die Teams, ne? Ich glaube, Anthropic hatte 11, hat jetzt 16 Menschen in einem Alignment-Team, die wachsen stetig. Aber dann denkt man auch, ja, 16 Menschen.
Das ist jetzt nicht so viel, finde ich jetzt so relativ unberuhigend immer noch.
Was hast du dazu in San Francisco gelernt? Hast du dort allein mit dem Team sogar kennengelernt?
Eine Researcherin, ja, aber unabhängig, was, glaube ich, sehr wichtig ist auch in dem Kontext, aber auch wiederum schwierig, weil sie nicht genau an den Quellen sitzen. Aber eigentlich ist es eine unmögliche Aufgabe. Und sie ist unmöglich, weil, wenn man das runtergebrochen betrachtet, sind wir Menschen uns in nichts, wirklich gar nichts, einig. Also alle Menschen auf dieser Welt haben nicht eine einzige Sache, wo sie sagen, das stimmt. Nicht mal der Tod, da haben wir ja unterschiedliche Meinungen zu. Oder manche Leute sagen, sie können sich auch nur von Sonnenlicht ernähren. Und so weiter. Also es gibt nichts, wo wir uns einig sind. Und das macht es schon enorm schwer, eine Maschine zu sagen, das ist der Status quo. Natürlich haben wir Massen, die sich teilweise auf einige Dinge festgelegt haben, wie Zeitzonen. Aber auch die sehen nicht alle ein oder was auch immer. Und deswegen ist es ja auch so schwer, was sind eigentlich menschliche Werte? Was ich gut und schlecht finde, findet jemand anderes vielleicht nicht so. Und da haben wir ja auch, da können wir ganz tief in die politischen Fragen einsteigen, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Und was machen wir jetzt mit einer Maschine, die das lernen soll? Und wir sehen ja jetzt auch schon, dass es aufbricht. Also Grok AI hat andere Prinzipien als OpenAI. Und wir sehen auch den politischen Druck von wie diese Dinge eingestellt sind.
Besonders aber Anthropic zuletzt in den Schlagzeilen mit dem Pentagon, weil es eben, ne, der Hersteller der KI sozusagen vorschreibt, wofür die KI dann auch vom Militär genutzt werden soll. Das ist ja auch quasi rote Linien-Werte-Thema. Und das hat Wochen sich hingezogen und irre viele Probleme, aber auch Bewegungen in der Gesellschaft ausgelöst. Also ich glaube, viele haben deswegen jetzt Claude anstelle von ChatGPT als Lieblingstool gewählt, ne?
Ja, wegen der politischen Einstellung. Aber nichtsdestotrotz, da ist aber auch zu sagen, dass Anthropic auch Deals mit dem Department of Defense
voll
hat.
Und ja, ja, total. Und schon lange und ja, am meisten. Ja, ja, klar.
Genau, also da sind wir wieder bei Marketing angekommen. Ja, und das ist einfach das große Problem mit Alignment, dass wir gar nicht genau wissen, worauf sollen wir es eigentlich alignen. Und ich glaube, eine Sache, die ich noch nicht durchgedacht habe, aber wo ich auch so dran bin, so immer mal in meine Notizen neue Erkenntnisse reinzuschreiben, ist der Fakt, dass Kapitalismus ja irgendwie auch meiner Meinung nach nur auf Ausbeutung funktioniert, irgendwie auf eine Art. Globaler Norden, globaler Süden und so weiter. Und dass wir vielleicht, dass ich als Inken, ich bin schon sehr liberal eingestellt und denke, dass meine Werte auf irgendeiner Weise gut sind, habe aber den großen blinden Fleck, dass ich gar nicht genau weiß, was meine Lebensart, wie ich jetzt gerade meinen Tag lebe, eigentlich für Auswirkungen auf andere Menschen hat.
Oh, spannend.
Weil ich fühle mich immer sicher in meinen Werten und denke, ja, wenn die KI meine Werte hat, dann würde es eigentlich allen Leuten gut gehen. Aber stimmt es? Und da bin ich an einem Punkt, wo ich ganz tief recherchiere, weil ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, dass alleine, weil ich in Deutschland lebe, in Berlin lebe, konsumiere auf eine Art, dass ich damit auch manchen Menschen auf dieser Welt schade, ohne es zu wollen. Und dass ich auch mein Leben ändern müsste oder das System sich auf eine Art ändern müsste, damit es nicht passiert. Und dass, wenn KI diesen Missstand bereinigt oder was auch immer verändert, dass dann auch mein Leben sich ganz enorm verändern würde. Und ich glaube, diese blinden Flecke, da müssen wir alle mal ganz ehrlich mit uns auf den Stuhl setzen und mal überlegen.
Ja. Bei meiner letzten KI-Panikattacke habe ich verschiedene Research-KI-Projekte gestartet. Und zwar immer mit der Frage, wird die Menschheit ausgelöscht? Und was ist denn die Lösung? Und da habe ich einfach verschiedene Tools. Also ich habe Gemini, ich habe ChatGPT und ich habe Claude im Deep-Research-Modus losgeschickt, da mal wirklich in die Tiefe zu gehen. Was ist eine Lösung? Ja. Und drei Dinge sind rausgekommen. Das erste, da habe ich aber ein bisschen vielleicht auch gepusht, aber weiß ich nicht. Das erste ist, wir müssen nochmal neu über den Begriff Verzicht nachdenken, der ja quasi diametral zu Konsum in dem Sinne steht. Wir müssen, glaube ich, mit Freude verzichten an der einen oder anderen Stelle und auch mit Selbstbewusstsein und auch ein neues Mindset dazu entwickeln. Das zweite war, Ja, es gibt noch eine Chance für diese Welt. Aber wenn wir mit neuen Werkzeugen arbeiten, wie zum Beispiel Gemeinwohlökonomie, wo an der Stelle Maya Göpel zum Beispiel total viel zuspricht und zu forscht und zu macht. Also wir brauchen quasi ein neues System, in dem wir wirtschaften, wo nicht die einzige KPI sozusagen der GDP ist. Und also Pro-Kopf-Einkommen und so weiter. Also diese KPIs, die einfach nur den Fortschritt belohnen, ungeachtet der Negativbilanz sozusagen. Und das Dritte, was ist die wichtigste Zukunftskompetenz, und so bist du heute auch eingestiegen, ist Ambiguitätstoleranz. Mhm. Also wir müssen lernen, diese krasse Gleichzeitigkeit auszuhalten, um da irgendwie durchzukommen. Und das heißt nicht, dass uns Dinge egal werden müssen, aber wir brauchen quasi nochmal so einen messerscharfen Verstand, so okay, hier lohnt es sich gerade auch nicht, für die eine oder die andere Seite zu kämpfen, sondern wir müssen sie irgendwie zusammen denken. Und ja, das fand ich, ist eine irre Aufgabe, die da vor uns liegt.
Total. Ey, vor allem, weil Aushalten voll unser Ding ist, ne? Sind wir richtig gut drin. Empörungskultur Deluxe aktuell, und dann sollen wir aushalten können.
Oh. Ja, und mein, also ich, wir müssen jetzt gleich mal die Ausfahrt hier finden. Meine Sorge ist einfach, dass wir gerade auf so unterschiedlichen Wissensständen hängen als Gesellschaft. Ne, wir arbeiten alle drei hier, arbeiten ja tagtäglich daran, Menschen mitzunehmen und sie zu inspirieren auf der einen Seite als Hebel und sie aufzuklären für einen bewussten Umgang als sozusagen als gute, positive Schranke, ja, oder als Mindset auch. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Inken, aber wir erleben halt jeden Tag, werden wir konfrontiert mit der Arbeit, die es noch zu gehen gilt, um überhaupt diese Debatte mal richtig loszutreten, um auch politisch, regulatorisch da Erwartungen auch haben zu können, die dann aber auch eben fachlich umgewandelt werden, neben all den Problemen und den Krisen, die gerade herrschen. Ja, und dem Fokus auf Straße von Hormuz oder Klimakrise, weiß der Geier, was hat Trump heute Morgen wieder im Tee gehabt, ja, also wie machen wir das, wie gehen wir das an? Ja, ich weiß, die Antwort ist Schritt für Schritt, aber was ist deine Sicht darauf?
Ich glaube, das kommt alles runter zu Wissen ist Macht, und umso mehr Wissen ich habe, umso mehr Werkzeuge habe ich in meinem kleinen Werkzeugkasten, denen ich mich bedienen kann. Und witzigerweise schreibe ich gerade an einem Post über, wie kann ich überhaupt damit umgehen mit den ganzen Nachrichten und mit dem exponentiellen Wachstum und dem exponentiellen Wandel, der sich ja auch anbahnt und auch schon in dem wir leben. Aber ich bin immer mehr der Überzeugung, genau, umso mehr ich weiß, umso bessere Entscheidungen kann ich treffen. Und wenn wir das als Kommunikatoren vermitteln können und aufzeigen, das ist Zukunft A, Zukunft B, Zukunft C, diese Möglichkeiten bestehen, hier geht's gut, hier geht's schlecht, dann kann jedes Individuum für sich entscheiden, an welchem Handlungsstrang sitze ich denn auch. Und ich glaube, in der KI-Sicherheitskommunikation geht es ganz primär darum, Menschen zu erreichen, die auch Möglichkeiten haben zu handeln, weil auf Individuumsbasis, glaube ich, ist das. Wir haben zwar gerade auch angeteasert, so was können wir machen, wie können wir verzichten, wie können wir uns auch zukunftsweisend verhalten. Aber ehrlicherweise haben wir nicht die Macht, wenn wir es nicht flächendeckend tun. Und wir müssen von oben das System angreifen, in Anführungsstrichen. Oder von oben schauen, wie können Leute, die an Schnittstellen sitzen, eben über diese Thematiken aufgeklärt werden und wie können die handeln. Und wenn ich Messages in die Welt streue, dann hoffe ich, diese Menschen zu erreichen, die dann sagen, ich sitze ja hier eigentlich an dieser Position. Was kann ich denn jetzt tun mit dem Wissen, was ich habe, damit wir vielleicht KI sicherer gestalten können? Und genau das Gleiche gilt mit KI-Nutzung, weil ich bin auch Fan davon, gerade Frauen mehr zu begeistern, KI zu nutzen, weil sie nun mal, das habt ihr ja auch schon besprochen, diejenigen sind, die von dieser Entwicklung am meisten betroffen sind. Und da ist wieder die Ambiguität. So, ja, es hat Risiken, aber sich zurückzulehnen und zu sagen, nee, mach ich nicht, hat genauso Risiken. Und wenn du weißt, das kannst du benutzen, kannst du immer noch sagen, möchte ich nicht. Aber wenn du es gar nicht ausprobiert hast, dann hast du ein Problem, weil andere Menschen um dich herum mehr Wissen haben als du.
Digitale Mündigkeit, KI-Mündigkeit, ne? Also ich würde das auch gerne einfach so einrahmen und so stehen lassen mit dem unbedingten Hinweis auf den Post, den du dann rauslässt. Sollte er bis Dienstag schon da sein, gibst du uns den Link, dann findet ihr den in den Shownotes. Ansonsten müsst ihr sowieso Inken ab heute abonnieren auf Instagram, auf LinkedIn. Das findet ihr alles Shortcut über die Shownotes. Inken, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Ich wundere mich über gar nichts mehr. Hast du was mitgebracht aus deinem riesen Fundus an unglaublich witzigen, coolen, verrückten, crazy, schlimmen Artikeln, auf denen du sitzt?
Du, wie viel Zeit haben wir?
Wir haben dafür noch immer.
Es gibt einen Artikel von Alibaba, in dem KI-Forscherinnen und KI-Forscher herausgefunden haben, dass sie ein Problem mit ihren KI-Agenten haben, und zwar mit diesem Alignment-Problem. Sie haben ein Ziel der KI gegeben, ein internes Ziel. Ich glaube, sie verraten nicht, was das war. Aber haben die KI sozusagen über Nacht laufen lassen und haben dann gemerkt, am Morgen, dass sie angefangen hat, Krypto vom Unternehmen zu minen, zu verkaufen, also einfach Geld sich zu eigen zu machen, das sie gar nicht hatte vorher, um die Aufgabe besser erfüllen zu können. Sie hat also angefangen, Dinge in die eigene Hand zu nehmen, weil das Ziel wurde grob erklärt, es wurden aber keine Guardrails gesetzt, und die Maschine hat angefangen, sich außerhalb ihres Netzwerkes, ihrer internen, was auch immer, Grenze, sich zu bewegen, und ist raus in die Welt spaziert und hat sogar dem Unternehmen Verlust in Anführungsstrichen eingeführt, weil sie gesagt hat, hier, das mache ich jetzt mit Krypto, los geht's. Und das ist ein schönes Zeichen, in Anführungsstrichen, dass wir die Kontrolle über diese Systeme auf eine Art verlieren, und auch die Forscherinnen und Forscher, die da ganz vorne mit dabei sind. Wundert's mich? Nö, überhaupt nicht, weil das ist das, womit wir uns tagtäglich beschäftigen. Und diese Vorfälle sind definitiv keine Einzelfälle. Ja, wie KI-Agenten aus dem Ruder laufen, das häuft sich gerade enorm.
Gebt ihnen nicht eure Kreditkarteninformationen.
Ich glaube,
das ist oh Gott.
Wirklich, es gibt so tausend Wege, wie so eine KI rogue gehen kann. Ne? Es ist so abgefahren. Mhm. Hey, Inken, vielen, vielen Dank. An der Stelle Querverweis zu Reboot Society. Das ist der Podcast, den du zusammen mit deiner wunderbaren Kollegin Sarah machst. Danke für deine Arbeit. Du hast eine Gruppe auch gegründet auf LinkedIn, die da heißt
Women in AI Safety Germany.
Geht da mal alle rein, alle LinkedIn-Inler. Wenn ihr ein bisschen stärker angebunden bleiben wollt an Inkens Arbeit und da auch mit diskutieren wollt, anfangen wollt, euch damit zu beschäftigen. Ach, ich bin ganz dankbar, dass du da warst.
Ich auch.
Ja, und ich kann direkt sagen, wir grenzen daran an. Wir haben einen neuen Podcast-Sonderfolge, die regelmäßig kommt. Und zwar können wir das jetzt announcen, der Johannes Kliske steigt hier ein und kommt immer wieder, um die Gemüter zu beruhigen. Wir überlegen noch, wie wir diesen Podcast nennen. Ja. Wunderpanik mit Kliske oder Wunderpanik macht Zukunft oder ich weiß es noch nicht. Wir nehmen da gerne Empfehlungen auch entgegen. Genau. Und damit würde ich sagen, gebt uns doch 5 Sterne. Teilt das gerne weiter. Ich finde, das ist so eine ähnlich wichtige Folge wie die mit dem Schul-KI-Koordinator. Leitet das Gespräch mal weiter. Wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, zumindest unsere Sensoren zu öffnen und auch lernen, dass wir keine Partypuper sind, wenn wir uns einfach tiefer damit auseinandersetzen und auf der einen Seite gerne KI-Tools nutzen und unsere Verantwortung, aber auch nicht vergessen, was das mit unserer Gesellschaft und uns macht, wenn wir das nicht bewusst machen. Danke, Inken.
Danke
vielen,
euch.
Vielen, vielen Dank.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüssi.